Grüß dich, Alex Schmidt hier. Danke für dein Ohr. Die heutige Folge beginnt sozusagen mit einem Charakterstück. Es geht hier um Launen und ich frage dich jetzt und hier einfach mal direkt, möchtest du immer mehr innere Stärke besitzen? Willst du deine Stimmungen und Launen in den Griff bekommen? Richard Taylor schreibt in seinem Buch Diszipliniert Leben, aber wie, von einem Lösungsansatz zu diesem Problemfeld. Er postuliert, ein disziplinierter Charakter ist nicht auf Launenhaftigkeit eingestellt und verschwendet deshalb niemals Zeit und Energie. Hören wir doch einmal hinein in diesen Text.
Ein disziplinierter Charakter bedeutet auch das Meistern von Launen. Dies ist ein weiterer Bereich, der bei der Unterordnung der Emotionen erobert werden muss. Zweierlei ist hier erforderlich. Erstens müssen wir jene Unbeweglichkeit der Absicht, jene Festigkeit des Glaubens, jene stille, fast rhythmische Pflichterfüllung kultivieren, was unsere Launen nach und nach zügelt, wobei sie von ihrer grimmigen Wildheit gereinigt und mit unserem Gesamtbild in Einklang gebracht werden. Dann werden unsere Launen weniger oft und sicherlich nicht so extrem schwanken. Das Pendel wird, auch wenn es noch schwingt, nicht so weit ausschlagen. Zweitens, wir lernen, die Stimmungen zu überwinden, denen wir uns nicht ganz entziehen können. Es ist unvermeidlich, dass Gefühle kommen und gehen. Auch jemand, der absolut ausgeglichen ist, kann jederzeit eine leichte Verlagerung des Interesses oder der Einstellung verspüren. Ein Versagen in unserer Arbeit, kombiniert mit körperlicher Erschöpfung, kann eine Wolke der Niedergeschlagenheit und Entmutigung über uns bringen. Ein windiger Tag, ein Brief von zu Hause, ein Missverständnis mit jemandem, dies sind nur einige der vielen kleinen Dinge, die sich auf unseren Geist auswirken und die eine oder andere Veränderung in unseren Gefühlen verursachen, möglicherweise einen Hauch von Nostalgie oder Einsamkeit. Mit der veränderten Stimmung können merkwürdige Anwandlungen auftreten, vor denen wir uns hüten müssen, vielleicht plötzlich verreisen zu wollen oder einen unweisen Kauf zu tätigen oder eine Pflicht zu vernachlässigen. Impulse, die keiner mit gesundem Menschenverstand bei nüchterner Betrachtung zulassen wird. Der Stimmungsumschwung kann auch die Versuchung mit sich bringen, dass wir unsere Launen nach außen hin zeigen. Es besteht die Gefahr, dass wir plötzlich in unseren Beziehungen zu den Menschen um uns herum verändert erscheinen. Je nach Laune sind wir vielleicht extrem fröhlich und offen oder missmutig und verschlossen, so großzügig, dass es schon Verschwendung ist oder zurückhaltend bis an die Grenze des Geizes. An einem Tag sind wir optimistisch, am nächsten dann pessimistisch. Da sich unsere Freunde nicht auf die Beständigkeit unseres Charakters verlassen können, wissen sie nicht, was sie als nächstes zu erwarten haben. Zuerst sind die Leute nur verwirrt. Dann kommt es dazu, dass sie sagen, es ist wieder eine seiner Launen mit einer Spur von Verachtung. Und sie werden im Umgang mit uns immer argwöhnisch sein und sich Gedanken machen, denn sie wissen nie so recht, in welcher Stimmung sie uns vorfinden oder wie schnell sich unsere Laune ändern wird. Eine derartige Neigung zur Launenhaftigkeit ist eine gravierende Schwäche. Der reife Mensch lernt es, den normalen Pflichten des Lebens gleichmütig zu begegnen, trotz unterschiedlicher Stimmungen. Die Ehefrau oder der Ehemann, der Lehrer, der leitende Angestellte, die Sekretärin, der Pastor, der Hausmeister, die Sängerin. Wenn man darauf zählen kann, dass sie ein ausgeglichenes Temperament besitzen und zuverlässig sind, immer gleich mit einer fröhlichen, kooperativen Einstellung, unabhängig von Gefühlen, Umständen oder dem Wetter, werden sie einen ständig zunehmenden Einfluss auf andere ausüben. Alle werden spüren, dass hier jemand ist, der eine innere Stärke besitzt, auch wenn sie vielleicht nicht in der Lage sind, das Geheimnis zu entschlüsseln. Es wird erzählt, dass einmal eine Christin Amanda Smith fragte, was sie tun sollte, wenn sich so etwas wie eine Wolke auf ihren Geist legte. Die farbige Gläubige gab zur Antwort, Was machen Sie, wenn Sie den Tisch decken und ein Schatten auf den Raum fällt? Die Frau antwortete, ich schaue schnell nach, um zu sehen, ob sich ein Unwetter zusammenbraut, und wenn nicht, dann decke ich den Tisch weiter. Genau das müssen Sie tun, ermahnte sie Frau Smith. Wenn sich ein Schatten auf Ihre Seele legt, sehen Sie sofort nach, ob Sünde der Grund für die Dunkelheit ist. Wenn Sie keine Sünde vorfinden, dann machen Sie sofort weiter mit dem Tischdecken für den Herrn. Das ist das Meistern unserer Launen. Das ist auch Erwachsenwerden. Ein reifer, disziplinierter Christ hat gelernt, sich, wenn er sich schlecht fühlt, genauso gut zu fühlen, wie wenn es ihm gut geht, im Herrn und im stillen, steten Aufbringen seiner Kräfte für das Leben. Ein disziplinierter Charakter ist nicht auf Launenhaftigkeit eingestellt und verschwendet deshalb niemals Zeit und Energie. Ich habe keine Lust, mag manchmal die simple Wahrheit zum Ausdruck bringen, aber die gewohnheitsmäßige Verwendung dieser Phrase zeichnet den Schwächling aus, nicht den Starken. Als einmal ein Student erklärte, dass er die letzte Vorlesung nicht besucht hatte, weil er keine Lust gehabt hatte, sagte der Professor, »Junger Mann, ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass die meiste Arbeit in der Welt von Leuten erledigt wird, die keine Lust dazu haben?«
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Das war soeben der Text Launen aus dem Buch Diszipliniert Leben, aber wie von Richard Taylor. Heute haben wir ein paar weitere Fragen zur persönlichen Gewissensforschung für dich herausgesucht. Hier hörst du wieder die Jennifer im Mikrofon und sie zielt heute darauf ab, dich durch ihre Fragen vor allen Dingen zum Reflektieren über dein Verhalten, deine Gedanken und Einstellungen anzuregen. In der heutigen Folge hörst du Teil 2 von 4 zu Jennys Auswahl der persönlichen Gewissensforschung und los geht's.
Fragen zur persönlichen Gewissensforschung. Herr, du weißt alle Dinge. Johannes Kapitel 21, Vers 17. Weise Leute unterziehen sich zu bestimmten Zeiten immer wieder einer gründlichen ärztlichen Generaluntersuchung. Sie lassen ihren Gesundheitszustand testen. Entsprechend dem Ergebnis werden Konsequenzen gezogen. Als an Jesus Christus glaubende Menschen sollten wir uns auch einer anderen Untersuchung regelmäßig unterziehen, der Gewissensforschung unseres geistlichen Lebens. Dazu wollen die folgenden Fragen, sie sind zum Teil verschiedenen Beichtspiegeln entnommen, anleiten. Gehen Sie dieselben langsam, nachdenklich und betend durch. Wenn Sie dabei bestimmte Fragen ärgern, eilen Sie nicht den Gedanken weiter. Es könnte sein, dass gerade diese Frage für Sie besonders wichtig ist. Wenn etwas weh tut, ist meistens auch ein Schaden da. Wenn Sie sich diesen geistlichen Testfragen stellen, sollen Sie auf keinen Fall ungerecht gegen sich selbst werden. Wo Sie mit einem Ja antworten können, vermerken Sie es und sagen Sie Jesus Christus Danke. Wo Sie jedoch mit einem Nein antworten müssen, sollten Sie das nicht unbezeichnet lassen. Bitten Sie Jesus Christus, dass er Sie in diesem Falle heiligt, Ihnen den Mut und die Kraft zur Beichte schenkt, damit Sie zum Aufatmen durch den Zuspruch der Vergebung im Namen Jesu kommen. Römisch 3. Weiß man in meiner Hausgemeinschaft, dass ich Jesus Christus nachfolge? Zweitens, schrecke ich durch mein Verhalten meine Mitmenschen ab, den Weg mit Jesus Christus zu gehen, oder ermutige ich sie dazu? Drittens, bezeuge ich Jesus Christus in allen Lebenslagen oder schäme ich mich seiner in bestimmten Situationen? Viertens, bin ich morgens, wenn ich noch nicht hellwach bin, oder abends, wenn ich übermüdet bin, immer noch ein höflicher, dankbarer und froher Nachfolger Jesu Christi? Fünftens, spreche ich das Dankgebet zu Tisch, ob Gäste da sind oder nicht, zu Hause oder im Restaurant? Sechstens, geht mir meine persönliche Gemeinschaft mit Gott und dazugehörend meine Andacht über alles? Siebtens. Vermisse ich etwas, wenn es einmal am Tag nicht dazu kam, dass ich Zeit zum Gespräch mit Jesus Christus hatte? Achtens. Bin ich auf allen Gebieten meines Lebens ein aufrichtiger Haushalter der mir anvertrauten Gaben? Römisch 4. Prüfe ich meine Worte, ehe ich sie ausspreche? Zweitens. Weiß ich, dass auch die Gedanken nicht zollfrei sind? Drittens. Ist meine Fantasie rein? Viertens. Bin ich gegen übertriebenes Reden? Fünftens. Stimmen Wort und Tat in meinem Leben überein? Sechstens. Weiß ich, dass negative Kritik zersetzt und hüte ich mich davor? Siebtens. Bin ich gegen unfreundliche Worte? Achtens. Kann ich vergeben, auch wenn man mir Unrecht getan hat? Neuntens. Arbeite ich gegen Eifersucht und Neid in meinem Leben? Zehntens. Habe ich gesundes Selbstvertrauen? Elftens. Werde ich mit meiner Geschlechtlichkeit fertig? Gottes Heiliger Geist will es in Ihnen wirken. Öffnen Sie sich ganz neu seinem schöpferischen Walten.
Jenny war das soeben mit Teil 2 zur persönlichen Gewissensforschung. Im Folgenden ist in dieser Sendung der Text Himmelsfreude und Himmelsfurcht zu hören. Dieser Text stammt aus Friedemann Wunderlichs Feder und mich persönlich spricht die Art und Weise sehr an, wie er seine Texte in der Missionszeitschrift an die Missionsfreunde des Werkes richtet. Deshalb kommen diese ausgesuchten Texte relativ häufig bei Mikros Dynamis. Der Autor begnügt sich nicht damit, lediglich die Inhalte der Infozeitschrift zusammenzufassen und anzukündigen. Er begnügt sich nicht mit wenigen Erlebnissen und Zeugnissen aus dem Missionsfeld. Er fährt auch nicht mit der Angst im Rücken, um in einem Bild zu sprechen. Seine Missionsarbeit würde aufgrund finanzieller Engpässe und Spendeneinbußen zum Erliegen kommen. Nein, in seinem Vorwort eröffnet Friedemann Wunderlich stets ein faszinierendes Panorama der Missionsarbeit im Allgemeinen. Es geht nicht nur um sein Missionswerk, es geht um die Sache, um christliche Mission an sich. Und diese Sicht ist mir sympathisch. Ein besonders prägnanter Text Wunderlichs war beispielsweise das achtfache Gebet für den Missionar. Mir fällt gerade ein, diesen Text sollte ich wieder einmal in einer Sendung einbauen, denn dieser Text zeigt 8 Bereiche auf, die zu einer Herausforderung für die Missionare werden können und wie man gezielt für Missionare beten kann. Es hilft auch Leuten, die sich auf einen Missionsdienst vorbereiten, dabei, sich auf eventuelle künftige Problemfelder einzustellen. Leider kommt es auch vor, dass in diesem Bereich teilweise wenig Struktur herrscht und die Arbeit der Glaubensgeschwister mitunter chaotisch läuft. Dabei kann es auch passieren, dass junge, motivierte, brennende Leute für die Sache der Mission eben durch diese Zustände von einem Dienst in diesem Bereich zurückschrecken und in manchen Fällen ihre Bemühungen nach und nach einstellen. Ein anderes Problem sehe ich andererseits in zu starren Strukturen und zu hohen Anforderungen an missionsbegeisterte junge Leute. Man gibt diesen Leuten leider das Gefühl, sie müssen erst liefern, sie müssen sich bewähren und vollkommen werden, dann dürfen sie in den Missionsdienst und dann irgendwann darin Verantwortung übernehmen. Und leider wird die Anpassung an diese gewachsenen Strukturen und Traditionen verwechselt mit echtem Talent und einer individuellen Berufung eines Bruders oder einer Schwester in den Missionsdienst. Das wollte ich an dieser Stelle einfach auch mal sagen, weil es sich immer mal wieder in Gesprächen so ankündigt oder ich es so wahrnehme und weil Christen eben auch ein Gespräch suchen, um sich mitzuteilen und Lösungsansätze zu entwickeln. Es bleibt also weiterhin spannend in diesem Bereich, Mission, und es ist sozusagen ein Dauergebetsanliegen. Vielleicht stellst du dir auch aktuell die Frage, was eigentlich deine Berufung und dein Platz ist oder wo der Herr dich haben und einsetzen möchte. In deinem Leben gibt es vielleicht größere Veränderungen und du möchtest Gottes Willen und seine Platzanweisungen in Bezug auf deinen individuellen Dienst bekommen. Vielleicht ist wieder ein größeres Projekt oder ein Missionseinsatz zu Ende gegangen und du fragst dich, was mache ich eigentlich jetzt weiterhin? Ich möchte mit dir jetzt einen kleinen und ungewöhnlich wirkenden Exkurs ins Alte Testament unternehmen. Dieser Exkurs dauert gar nicht lange. Vielleicht finden wir ja darin einige Hinweise für den Weg zu deiner Antwort auf diese Frage. Der biblische Prophet Hesekiel, ein Mann des alten Bundes, sah im Jahr 573 vor Christus in einem göttlichen Gesicht das kommende Heiligtum, seine Ordnungen und seine Diener. Im neuen Tempel sollten die zukünftigen Priester laut Hesekiel in Kapitel 44 leinene Gewänder anlegen und sie dürfen nichts von Wolle an sich haben, solange sie im Tempel ihren Dienst tun. Kleidung, die Schweiß verursacht, sollen sie also nicht tragen, und ein Dienst, der Schweiß verursacht, würde für Gott nicht annehmbar sein. Zu Adam wurde zwar in 1. Mose 3 gesagt, er solle im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen, aber das Wirken für Gott ist heute ein bisschen anders. Es hat nämlich Teil an der Mühelosigkeit des kommenden Weltzeitalters, das Hesekiel uns prophezeit. Unser Wirken soll doch von Gottes Segen gezeichnet sein. Nur wenn wir dessen Herabströmen verhindern, wird fleischliche Anstrengung notwendig. Bei unserem geistlichen Wirken wird nämlich die eigentliche Arbeit von Gott getan. Und wenn Gott wirkt, braucht der Mensch keine so große Anstrengung aufzuwenden, dass er darüber in Schweiß gerät. Es geht mir hier nicht primär um schweißerregende Stoffe und Priesterkleidung. Es geht dir darum, herauszufinden, wo dein Platz ist und wie du deinen individuellen christlichen Dienst zukünftig tun kannst. Ich denke, du kannst schon auch deinen Teil dazu beitragen, Klarheit darüber zu bekommen. Was du jetzt bereits tun kannst, ist, den Weg der Heiligung zu gehen und den Willen des Herrn zu suchen. Im Bibellesen, im Gebet und in deinem Herzen kannst du dem Herrn signalisieren, dass du bereit bist, seinen Willen darin zu akzeptieren. Und genau da beginnt Gott damit, dir seinen Willen zu offenbaren. Es ist dann nämlich seine Aufgabe, dir seinen Willen zu zeigen, und er will es auch sehr, sehr gerne tun. Er wird dir seinen Willen deutlich zeigen, glaub mir. Der Exkurs zur Mühelosigkeit des kommenden Weltzeitalters ist nun zu Ende und es folgt der Text Himmelsfreude und Himmelsfurcht von Friedemann Wunderlich. Du hörst Mikros Dynamis.
Himmelsfreude und Himmelsfurcht. Krieg in Armenien, viele Tote, viele Menschen auf der Flucht, Unruhen in Belarus und Kirgisistan. Wohin führen diese Spannungen? Christenverfolgungen in atheistischen Ländern und der Druck auf die Gemeinde Jesu nehmen zu. Covid-19 hat rund um die Welt Auswirkungen auf die Missionsarbeit. Die täglichen Nachrichten machen viele Christen ängstlich und ratlos. Viele haben darüber ihre Orientierung verloren. Mitten hinein in alle Ängste unserer Zeit spricht Jesus Christus am Vorabend der größten Finsternis, die die Welt jemals erlebt hat, ein Wort der Hoffnung. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Das Leben vom Ziel her sehen. Unser Herr redet auch im Angesicht aller Dunkelheit vom Himmel. Wenige Stunden bevor er am Kreuz sein Leben für unsere Sünden opfert, spricht er von seinem und unserem Vaterhaus. Jesus Christus ist der Weg zum Himmel. Was für eine Motivation! Wir sollen das Ziel unseres Lebens im Auge und im Herzen behalten. Im Navigationsgerät der Gemeinde Jesu hat Jesus Christus bei seinen Nachfolgern Himmel als Ziel eingegeben. Auf unserem Weg dorthin sind alle Ereignisse in dieser Welt nur Zwischenziele. Glaubt an mich. Jesus Christus macht klare Aussagen und ermutigt seine Nachfolger, seinem Wort zu vertrauen. Unsere Hoffnung gründet sich allein auf Christus. Ja, es gibt diese vorbereitete Wohnung im Himmel für Jünger Jesu, weil Jesus es gesagt hat. Er selbst wird seine Jünger von der Erde zu sich in den Himmel holen, weil er der Retter ist. Und solange Jesus Christus nicht zurückgekommen ist, sind im Himmel noch Wohnungen frei und seine Mission der Rettung dauert an. Euer Herz werde nicht bestürzt. Viele Christen leben derzeit in einer gewissen Schockstarre und schauen gebannt auf die Ereignisse in der Welt, anstatt den Himmel und das Geschehen dort vor sich zu sehen. Wer den Himmel aus dem Blick verloren hat, der verirrt sich im Nebel der Welt. Wem die Freude auf den Himmel abhanden gekommen ist, der verliert sich in Menschenfurcht. In einer Krise wird sichtbar, was wir glauben und wie wir unseren Glauben leben. Wer ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Christus allein. Der Himmel ist der Wohnort Gottes. Die Bibel berichtet von 4 Menschen, denen Gott einen Blick in den Himmel geschenkt hat. 3 sollten davon erzählen, Jesaja, Hesekiel und Johannes. Und einer sollte schweigen, Paulus. Das Zeugnis der Bibel ist eindeutig, so schreibt Johannes: Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Offenbarung 4, die Verse 1 und 2. Der Thron ist besetzt. Unsere Welt wird von dort regiert. Kein Mensch hat die Hebel der Macht in seiner Hand. Alle Macht hat Gott, der Herr. Jesus Christus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Wir ehren unseren Herrn, wenn wir in jeder Situation ihm und seinem Wort vertrauen. Jedes einzelne Wort von ihm ist machtvoller und vielsagender als die Wortschwalle von Menschen. Der Blick auf den Thron führt zu einer Himmelsfurcht. Wir müssen der Bibel vertrauen und Gottes Wort gehorchen. Deshalb leben wir als Zeugen seiner Wahrheit in der Welt. Der Himmel ist unsere Heimat. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, Philipper 3, Vers 20. Unser Anliegen sollen zuallererst die Dinge des Himmels sein. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Wir sollen als Nachfolger Jesu die Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, suchen und leben. Manche Christen haben in den vergangenen Monaten ihr Glaubensleben auf einen reduzierten Betrieb heruntergefahren. Es gab und gibt bis heute aber kein Verbot zu beten. Es gab und gibt bis heute keinerlei Einschränkung, in der Bibel zu lesen. Wir erleben nirgends wegen Covid-19 eine Christenverfolgung. Christen konnten und können sich jederzeit versammeln, vielleicht nicht immer in Gemeindehäusern und Kirchen, vielleicht nicht in großen Veranstaltungen, vielleicht nicht mit dem gewohnten Programm, aber immer in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn die Ausrichtung auf den Himmel unser Glauben prägt, dann sind kleine Versammlungen plötzlich nicht mehr weniger wert als große. Dann definieren wir Gemeinden nicht mehr nach der Größe von Häusern und Programmen. Dann kann klein plötzlich besser sein als groß und Christen lernen wieder den Wert kleiner Hausversammlungen zu schätzen. Dann wird unser Glaube wieder einfältiger und wir erleben neu den Wert des Wortes Gottes und der Gemeinschaft im Gebet. Dann erkennen wir, dass der Glaube wichtiger ist als das Schauen. Der Himmel ist unsere Motivation zu missionieren. Überall in unseren Arbeitsfeldern läuft das Evangelium. Das Virus ist nicht überall das beherrschende Thema. Es gab vor dem Virus und wird nach dem Virus andere Blockaden für die Mission geben. Die größten Einschränkungen gegenüber der Mission geschehen in unseren Herzen. Wir haben viel zu oft vergessen, dass unsere Lebenszeit auf dieser Erde sehr begrenzt ist und der Tag vielleicht schneller kommt, als wir denken, dass wir sterben und wir uns als Nachfolger Jesu alle vor Gott, dem Herrn, verantworten müssen. Deshalb ist es eine Ehre für uns, ihm zu gefallen, ganz gleich, ob wir noch in der Fremde sind oder schon bei ihm zu Hause. denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat, mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. 2. Korinther 5, die Verse 9 und 10. Was haben wir mit den Gaben Gottes getan, die er uns anvertraut hat? Paulus wollte in allem zur Ehre des Herrn leben, und weil er um das Gericht wusste, missionierte er. Er sprach in diesem Zusammenhang von dem Schrecken des Herrn. Das ist Himmelsfurcht. Der Blick auf das Ziel unseres Lebens im Himmel prägt unsere Entscheidungen, die wir persönlich und als Gemeinde auf dieser Welt leben. Es gab und gibt keine Einschränkungen, das Evangelium von Jesus Christus persönlich weiterzugeben. Wir tragen eine Verantwortung für unsere Nachbarn, Arbeitskollegen und Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Ja, in den kommenden Wochen wird in den Städten vieles anders aussehen als sonst in der Vorweihnachtszeit. Viele Veranstaltungen können nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden. Manche Weihnachtsstände bleiben leer, aber wir können doch stattdessen das Evangelium zu den Menschen bringen, persönlich oder in kleinen Gruppen. Jesus hat selbst gesagt, dass im Himmel viele Wohnungen sind. Noch ruft er. Noch können Menschen die Einladung hören und annehmen.
Die Sendung ist zu Ende. Ich wünsche dir eine angenehme Zeit. Bis bald. Alex Schmidt, Mikros Dynamis.